ist noch jung, aber wir sind schon alt. Die Kerze noch warm, aber die Füße sind kalt. Ich warte auf mehr, du wartest auf mich. Doch so weit bin ich nicht, bleibe ein Kind, ritz meinen Namen in Bänke und piss in den Wind. Ja, und ich bin riesig, aber du viel größer als ich. Alles jetzt, alles wichtig, aber wichtiger als du ist mir nichts. Auch mit faltiger Haut, das hier bleibt unser Tattoo. Ganz egal, wo wir landen, mein Zuhause ist kein Ort, das bist du. Das bist du. Ich brauche einen Rahmen, du ziehst so weit auf, wie du kannst. Ich denke in Farben und du bemalst jede Wand. Ich kippe die Welt und fang gerade erst an. Für dich bleib ich selbst, dein Nix verletzt uns beide zusammen. Ja. Ich bin riesig, aber du viel größer als ich. Alles jetzt, alles wichtig, aber wichtiger als du ist mir nichts. Auch mit faltiger Haut, das hier bleibt unser Tattoo. Ganz egal, wo wir landen, mein Zuhause ist kein Ort, das bist du. Jetski, du ein Hund, wir kaufen Grundstück mit nem Teich. Ich will so viel, du bringst mir bei, das Leben manchmal reicht. Immer hektisch nach außen, doch mache mit dir heimlich Pause. Ich wollte dir nur sagen, ich komm gern nach Hause. Als ich, alles jetzt, alles wichtig, aber wichtiger als du ist mir nichts. Auch mit faltiger Haut, das hier bleibt unser Tattoo. Ganz egal, wo wir landen, mein Zuhause ist kein Ort, das bist du.
Heute zu Gast Bertram Popp, Museumsleiter und Kulturpädagoge aus Hof.
Wer kann da alles mitmachen? Muss man da der Profimusiker sein? Oder?
Da kann man mitmachen, wenn man interessiert an Musik ist, wenn man ein wenig singen oder tanzen kann. In einem Chor muss man kein Profimusiker sein. Gut, wenn eine akzeptable oder wenn eine fachtüchtige Leitung da ist. Aber es gibt tatsächlich viel junge Leute, die Profis sind, aber die zum Beispiel auch in Musikschulen aktiv sind, die ihre Gruppen haben und die, und das ist auch mein Wunsch, dass in Zukunft auch wieder mehr junge Leute nicht nur mit klassischer oder mit moderner Klassik zusammenkommen, sondern dass die auch vielleicht in der Musikschule der Volksmusik nahegebracht werden.
Wird es zu wenig gemacht?
Ja, ich denke, da hat die Volksmusik so den Anschein, das ist zu einfach, da gewinnt man keinen Preis damit. Ja. Aber der Vorzug von der Volksmusik ist eigentlich, da können leichter mehrere einfach miteinander spielen, als das bei schwierigen oder bei sehr künstlerisch durchdachten Werken ist. Bei der Volksmusik sagt man, der Rhythmus, die Harmonie, das lange ein paar Notizen und dann kann man unter Umständen schon mitmachen.
Kann jeder auch schön mitsingen oder gleich mitwippen. So viel zur Musik, kommen wir mal zur Mundart direkt. Man hört es ja schon ein bisschen raus, Sie sind ja wirklich dem Fränkischen gut mächtig und sprechen das wahrscheinlich auch gern, gehe ich mal davon aus.
Na, ich denke schon, ja. Gut. Es gibt natürlich Gelegenheiten, wo man mal sich bemühen muss, wenn man da oder dort einen Vortrag hält. Ja. Aber ich rede auch über solche Themen, wo man ohne Dialekt eigentlich nicht auskommt. Und wenn man jetzt Führung macht oder in der Landschaft oder in Gebäuden, in einem Dorf, in einer Stadt, dann kommt man automatisch auf Mundartbegriffe. Mhm. Die stecken in so vielen Aspekten, steckt die Mundart drin.
Heutzutage wird ja in Schulen teilweise versucht, auch die Mundart auszutreiben. Was halten Sie davon?
Das hat sich glücklicherweise wieder geändert. Mhm. In der Zwischenzeit gibt es wieder viel mehr Offenheit in Richtung Mundart. Mhm. Und es ist, denke ich, auch ganz deutlich geworden, dass Mundart jetzt, wenn man es schreiben lernen will, nicht schädlich ist. So, genau so ein Problem, denke ich, war zum Beispiel, dass man eine Zeit lang versucht hat, jemand, der links schreibt oder schreiben möchte, das auszutreiben. Mhm. Das ist klar, da hat man inzwischen ganz andere Erkenntnisse und man muss einfach den Freiraum in der Entwicklung geben, dass jemand andere Äußerungsformen hat. Und es gibt also für Kinder, wo ich sagen muss, ey, prima, wie die sprechen. Das ist sagenhaft, was mancher für Sprachmelodie hat. Und der ist trotzdem in Deutsch ein guter Schüler.
Man ist dann ja irgendwie auch mehrsprachig gleich aufgewachsen, wenn man sagt, man kann Mundart und Hochdeutsch, oder? Ja. Sie im Elternhaus sind Mundart aufgewachsen.
Ja, freilich.
Wenn Sie heute noch sich umschauen, wie sieht es bei der Jugend von heute aus? Sie haben ja gerade gesagt, ein bisschen hören Sie es noch, aber ist Mundart noch da?
Ja, die hat es natürlich schwer, weil viele spannende Begriffe stammen aus einer Zeit, die vorbei ist. Mhm. Diese Dinge sind aus dem Sprachgebrauch gefallen. Und dann hat die Mundart natürlich, die ist ganz anderen Einflüssen ausgesetzt. Früher war der Aktionsradius von Menschen nie so groß. Mhm. Da hat sich nicht so viel verpflanzt oder auch nivelliert, dadurch, dass andere Einflüsse gekommen sind. Ja. Und heutzutage sind wir natürlich, jetzt kommt die große Medienschelte. Wir haben natürlich ganz andere Einflüsse durch die modernen Medien. Und das ändert den Sprachgebrauch völlig. Mhm. Auch der Umgang mit dem Wischkästler, Simson und WhatsApp, da hat man... Wer schreibt da noch so, wie er es in der Schule gelernt hat? Ne? Mhm. Die ganzen Abkürzungen und Groß- und Kleinschreibung und das Kombinieren von Wörtern. Einerseits spannend, da werden neue Wörter erfunden oder neue Sätze, die manchmal nur aus Kürzeln bestehen. Mhm. Andererseits sind es Kommunikationsformen, wo der Dialekt unter Umständen, also da hat ja keinen Säugenplatz mehr, wie er früher im Dorf, im Wirtshaus oder vielleicht sogar in der Kirche einen Platz gehabt hat.
Wie kann man dem entgegenwirken? Wie pflegt man denn die Mundart?
Ja, die Mundart hat sich schon immer verändert. Hm. Man kann die auch nicht so einsperren, dass man sagt, nur das ist jetzt die richtige Mundart und so muss man sprechen. In unserer Gegend sind Religionsflüchtlinge gekommen aus Böhmen, aus Frankreich. Beim Durchzug der napoleonischen Truppen sind französische Wörter hängen geblieben. Inzwischen gibt es viele englische Wörter, die setzen sich einfach nieder und in der Mundart, wir hatten es ja vorhin beim Urriegel, da sind lateinische Begriffe eingeflossen. Mhm. Die hatten wir zum Beispiel auch über die Predigt vom Pfarrer gehört. Mhm. Die französischen Begriffe wie Strottoir sucht niemand so wie mir in Oberfranken.
Ja.
Oder Sansparail sagt östlicher Oberfranke.
Ja.
Der liest es so, wie es auf dem Schild steht und spricht es so. Und die Bauern in der Umgebung dort in Wonsees, da habe ich mich mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, naja, wir sagen Sambarell. Also schon ein wenig französisch angehaucht.
Okay. Sambarell. Es gab eine Ausstellung, und zwar hieß die Heimat neu entdecken hier in Oberfranken. Und da wurden die Besucher gebeten, mal niederzuschreiben, was sie mit dem Begriff Heimat verbinden. Und das möchte ich Ihnen jetzt mal vorlesen, was Sie dazu für eine Meinung haben. Zum Beispiel wurde gesagt, Heimat ist Wissen um die Herkunft.
Ja, also man braucht seine Wurzeln und es ist gut, wenn man da ein ausgewogenes Verhältnis hat oder wenn man sagen kann, oh ja, da kommt es her. Manches versteht man erst, wenn man seine Wurzeln kennt.
Hm.
Ja, man hat Verhaltensmuster, die sind da und man hat vielleicht noch nicht groß drüber nachgedacht. Und wenn man seine Wurzeln kennt, stellt man manche Reaktionen, kann man so besser einordnen, würde ich sagen. Ne?
Viele nehmen das auch gar nicht vielleicht wahr, weil sie einfach so im Alltag verstrickt sind, dass sie sich da gar nie Gedanken drüber gemacht haben.
Ja. Aber Herkunft ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt dabei.
Mhm. Dann als nächstes wurde genannt, Heimat ist die Grundlage der Zukunft.
Das ist ein großes Wort.
Was fällt Ihnen dazu ein?
Ja, als Fundament sieht es ja auch schon an, aber man muss sich natürlich vergewissern und man muss offen genug dazu stehen, dass es sich laufend ändert und dass man die Zukunft erreichen kann, nur dadurch, dass man sich auch selber verändert und wandelt.
Veränderung und Verwandlung ist auch ein gutes Stichwort, denn das nächste ist, die selbstgestaltete Umwelt ist Heimat.
Ich meine, die Region, das Dorf, die Landschaft außenrum ist natürlich ein ganz wesentlich prägendes Element. Das ist ganz wichtig für uns. Manch einer wird sich im Flachland nicht wohlfühlen und mancher Flachländer fühlt sich im Gebirg nicht wohl, weil das alles zu eng ist. Also was in der Landschaft auf uns einwirkt, das ist schon ganz wichtig. Allerdings muss man auch sagen, aber ich denke, das ist da in dem Zitat angedeutet, unsere Landschaft ist im Wesentlichen auch ein Produkt der Kulturarbeit unserer Vorfahren. Was hier durch Bergbau, durch Feldarbeit, durch die Ansiedlung von Städten entstanden ist, das prägt die Landschaft. Auch zum Beispiel der Eisenbahnbau vor 150 Jahren hat die Landschaft geprägt. Oder die Industrialisierung. Und wenn man sich jetzt überlegt, was in manchen Städten an Industriebauten stand, wo Menschen Lohn und Brot gehabt haben,
ja,
und die stehen ja jetzt leer oder sind schon lange wieder verschwunden. Das sind prägende Bestandteile, aber man merkt auch, wenn sowas wegfällt oder sich massiv verändert, gibt es Schwierigkeiten. Da fehlt dann was oder dann kommt man dazu, dass man sagt, meine Heimat wird in einem bestimmten Bereich auch zerstört.
Cars, everything's gonna be good. We're living in our own little house.
Heute zu Gast Bertram Popp, Kreisheimatpfleger aus Hof.
Inwiefern haben Sie als Kreisheimatpfleger, würden Sie sagen, schon Ihre Umwelt gestaltet?
Ja, es gibt immer wieder so Kleinigkeiten, Flurdenkmäler, auf die man achtet oder die mal neu aufgestellt werden oder die vielleicht verschwunden waren und man findet den Platz wieder, wo sie früher waren. Mhm. Man gestaltet natürlich auch im Sinn des Baurechts. Wenn jetzt Städtebauplanungen sind, dann kann der Heimatpfleger da seine Meinung dazu abgeben und kann auch darauf hinweisen, auf Denkmäler, auf Kulturlandschaftselemente, die wichtig sind. Und im idealen Fall wird das auch bei dem Genehmigungsverfahren beachtet. Mhm. Kann natürlich auch sein, dass die Baugenehmigung so ausfällt, dass man sagt, jetzt wird da was zerstört, was nimmer wiederherstellbar ist.
Wie kommt man denn überhaupt dazu, Kreisheimatpfleger zu werden? Ich finde es ganz interessant. Wie schafft man es, sich denn mit der Heimat so auseinanderzusetzen? Wo haben Sie sich da eingelesen oder wie schafft man es, so viel Wissen über die Heimat zu gewinnen?
Ja, das geht nicht von vornherein, dass man sagt, im Studium habe ich jetzt alles gelernt. Da lernt man höchstens das Rüstzeug und die Fragen, wo kann ich suchen? Wo finde ich Informationen? Mhm. Wie gehe ich mit Informationen oder mit Dokumenten um? Das kann man sicher vorher alles lernen. Aber das Einarbeiten, das erfordert dann schon, denke ich, längere Zeit. Man muss sehr viel Stoff wälzen.
Ja.
Aber man kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum. Wir haben zum Beispiel im Landkreis 3 Vorgänger gehabt, alte gestandene Heimatpfleger, die viel Archivarbeit gemacht haben. Mhm. Und das Material muss man natürlich kennen und da kann man auch darauf aufbauen oder kann sagen, okay, das ist soweit bearbeitet, das muss ich nicht nochmal anfangen. Ne? Ich muss nicht wieder das Rad neu erfinden, sondern kann mich anderen Aufgabenbereichen widmen. Und die Heimatpflege hat ja auch ihre Arbeitsbereiche im Laufe der Zeit einmal leicht geändert. Mhm. Wenn ich von den Denkmälern ausgehe, in den 60er Jahren waren halt die Kirchen, die Schlösser, die Burgen, große Bürgerhäuser in der ja. Denkmalliste, die waren noch wenig umfangreich. Mit einmal sind Ensembles dazugekommen und vor allen Dingen auch, das war dann so in der Zeit, als man sozialhistorisch viel mehr gearbeitet hat, auch Arbeiterhäuser, Arbeitersiedlungen, Handwerkerhäuser und in der Zwischenzeit hat man gemerkt, damals hat man wahrscheinlich zu viel in die Denkmalliste eingestellt. Ja. Jetzt ist man dabei, die zu revidieren oder zu sichten, was bleibt als Denkmal drin, was fällt raus. Und zum anderen hat man den Begriff aber erweitert. Jetzt legt man viel mehr Wert und untersucht kulturlandschaftliche Aspekte. Mhm. Und man untersucht Keller, Gewölbe, Höhlen. Denn das sind auch Produkte der menschlichen Kulturarbeit.
Ja. Wenn Sie so viel Wissen schon angeeignet haben über die eigene Heimat, würden Sie sagen, Sie lernen trotzdem noch immer wieder was dazu?
Ja, freilich. In der Beziehung hat man nie ausgelernt.
Ja, woher kommt das, neue Informationen, neues Wissen?
Aus dem Gespräch, aus Funden, die man in alten Häusern macht, aus den Archiven.
Ja.
Das ist noch lange nicht alles gelesen und ausgewertet.
Abschließend gehen wir noch mal drauf ein, was macht denn für Sie einen typischen Franken aus oder vielleicht Hofer?
Ja, wir hatten über so verschiedene Aspekte ja schon geredet, das sind mehr Facetten, die jetzt Bevölkerung ausmachen.
Ja.
Uns macht natürlich die Sprache was aus und unsere Landschaft, das ist klar. Die verbindet einerseits und die zeigt aber auch einen Unterschied, dass ein Hofer anders spricht wie ein Bambercher, das ist klar. Im Deutschen müsste man sagen, als ein Bambercher. Mhm. Und die verschiedenen, sagen wir mal, Berufsgruppen wirken sich da natürlich auch aus. Im Frankenwald, im Hoferraum haben wir, auch im Kulmbacher Raum hat ja die Weberei die Menschen über Jahrhunderte geprägt.
Ja.
Im Fichtelgebirge dann zwar nur 200 Jahre, aber trotzdem auch die Porzellanindustrie. Mhm. Und das macht auch die Identität einer Region aus. Und da sind wir natürlich in den letzten Jahren in einem Umschwung, weil wenn sowas wegbricht, fehlt natürlich was in der Identität. Mhm. Und wir können jetzt das nicht so als Sehnsuchtsort projizieren, das ja. möchten wir wieder haben, sondern man muss neue Formen finden und auch neue Strukturen. Und auf der anderen Seite muss ich aber sagen, da finde ich Oberfranken sehr fit. Und da gibt es prima Technologien, die da in der Region ihren Raum finden und auch wieder Menschen prägen und natürlich auch Arbeitskräfte binden können und vor allen Dingen auch dazu führen, dass man sagt, bei uns kann man Geld verdienen, da kann man gut wohnen. Mhm. Und das bringt aber auch wieder, sagen wir mal, ein neues Selbstbild.
Jetzt haben wir über Franken und den Franken gesprochen. Wenn wir uns den ganzen Freistaat Bayern anschauen, denken Sie, da gibt es, wenn Sie sich mal überlegen, ein Symbol, wo Sie sagen, das repräsentiert für mich ganz Bayern, den ganzen Freistaat Bayern, mit dem wir uns, ich habe vielleicht hier mal eine kleine Stütze, das sind zum Beispiel 9 Symbole. Ist da ein Symbol dabei, wo Sie sagen, ob es jetzt die Tracht ist oder die Landschaft, wo Sie sagen, das identifiziert den ganzen Freistaat Bayern oder kann ich mich auch als Franke mit identifizieren?
Oh. Da müssten wir eigentlich über jedes Symbol diskutieren. In Franken gibt es schöne Lederhosen.
Ja.
Die sind bloß nicht so bekannt wie die, die man so traditionell bei uns sieht. Ne?
Die altbayerischen.
Die altbayerischen oder manchmal sind es nicht einmal mehr unbedingt altbayerische, sondern das ist eine Landhausmode, wo man sagt, das ziehe ich jetzt an.
Okay. Ja.
Beim Boxbeutel muss man auch sagen, klar, wir haben eine Gegend, die ist stark vom Wein geprägt. Wir sind ja eher vom Bier geprägt. Sieht man vielleicht auch manchmal am Bauch. Das sind wichtige Symbole. Die Brezen, das Bierseidler, die Weißwurst. Aber man merkt bei allen, wenn man ein wenig tiefer einsteigt, da gibt es trotz allem wieder die Unterschiede. Und ich tue mir schwer, das jetzt so zu verallgemeinern. Jemand, der von auswärts kommt, der tut sich da leichter, weil er die ganze Bandbreite nicht kennt.
Ja, ja.
Und wenn ich zum Beispiel überlege, die ausgewanderten Franken oder Bayern in Nordamerika, wenn die das Oktoberfest feiern, die haben ihre genauen Vorstellungen und die wissen, was sie anziehen, was es zu essen gibt. Aber das ist an sich auch eine Projektion, vielleicht auch ein Wunschbild oder eine Erinnerung. Und die bildet natürlich nicht die ganze Breite unserer Kultur ab.
Ja.
Kann es ja gar nicht.
Kulturvielfalt in Bayern einfach zu groß. Hm. Dann herzlichen Dank, Bertram Popp.
Gern geschenkt.
How do I make the phone ring? Why do I even care? How are you all around me when you're not really there? When you're not really there. How do I feel you want me when you're not on my skin? Why do you say you want me? Then tell me you're not coming in. Baby, just come on in.
Radio Kulmbach. erreicht uns unter netradio-kulmbach.de oder schreibt uns auf Facebook. Das war Netradio Kulmbach. Sie hörten eine Produktion der Akademie für Neue Medien Bildungswerk e.V. Vertreten durch den ersten Vorsitzenden Johann Pürthauer. Programmleitung durch Studienleiter Thomas Nagel. Mit Genehmigung der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien.